Wenn der Heilige Geist in mir kräftig wirkt, dann singe ich wie David, lobe wie David, bete wie David, tanze wie David, juble wie David, diene Gott, wie David Gott gedient hat. Mein Thema heute Nachmittag oder heute Abend ist, wie glaubwürdig ist Jesus? Wie glaubwürdig ist Jesus? Jesus sagt, glaubet an mich und glaubet an Gott. Ja, kann ich ihm vertrauen? Ist er vertrauenswürdig? Das sind meine Gedanken, die ich heute bearbeiten werde. Denn als junger Christ habe ich diese Frage gehabt. Kann ich Jesus glauben? Ja, es sind schon 2000 Jahre her, seitdem er gelebt hat. Und ist die Bibel wirklich wahr? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Stimmt das alles, was da geschrieben steht? Wer hat das alles aufgeschrieben? Sind die Leute auch zuverlässig, die mir das alles überliefert hat und so weiter? Jesus fordert, glaubet an mich und glaubet an Gott. Und jetzt will ich diesen Glauben mir erarbeiten und Gott bitten, dass der Heilige Geist mich inspirieren möge, dass er mein Verstand öffnet, dass er mir meine Augen öffnet, dass er mir die richtigen Gedanken gibt, um an Jesus zu begreifen. Denn ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht begreifen. Ganz einfach. Kann ich Jesus blind vertrauen? Das ist die erste Frage, die ich hier im Raum stelle. Bevor ich das glaube, muss ich mich zuerst mal richtig informieren. Ist der vertrauenswürdig? Ist die Sache Jesu wirklich wahr? Ist die Bibel wahr? Oder ist nur eine Erfindung von den Rabbinern, von den Pastoren, Priestern, dem Papst und von den Bischöfen? Ist die Sache zuverlässig? Funktioniert die Sache auch, das, was in der Bibel drin steht? Und funktioniert es bei mir? Vielleicht bei den anderen kann es sein, dass es funktioniert, aber funktioniert es auch bei mir? Und ich muss mich vergewissern und sicher gehen und sicherstellen, dass es alles wahr ist. Jeder kann sagen, ich bin die Wahrheit, ich sage die Wahrheit und ich predige die Wahrheit. Aber ist es auch wirklich so? Und ich fange an, einfach hier an, was Paulus einmal sagte, wäre Christus nicht auferstanden, wäre unsere ganze Predigt eine Lüge, wäre unser Glaube ein Selbstbetrug und wir wären ja umsonst und vergeblich gläubig. Deshalb in Glaubensfragen brauchen wir eine hundertprozentige Gewissheit und Sicherheit, denn es geht ja um meine Ewigkeit. Wenn ich hier was falsch mache, das kann ich noch korrigieren. Aber wenn ich mal drüben bin, gibt es keinen Rückwärtsgang und ja, weiß ich nicht, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und reicht mir die Hoffnung, die ich habe? Reicht mir der Glaube? Reicht das Bekenntnis, was ich habe? Oder gibt es noch mehr? Es gibt ja so viele religiöse Scharlatane auf dieser Welt. So viele Sekten, so viele Betrüger, so viele falsche Messiasse, so viele fromme Schwindler und Bauernfänger und Gaukler, die irgendetwas den Menschen erzählen. Aber ist das wirklich wahr? Wir sollen nicht jedem Geist glauben, steht in der Bibel. Wir sollen die Geister prüfen. Und von wem sind diese Geister? Von wem? Wer ist der Autor, der Urheber der Dinge? Paulus sagt, es werden in der Endzeit viele falsche Propheten kommen. Viele Heilsbringer, viele Hoffnungsträger, viele Messiasse, viele Wohltäter, wunderbare Lichtgestalten, erleuchtete Menschen. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und manche sind Antichristen. Manche sind Dämonen, finstere Gestalten und wir müssen prüfen, ob es sich so verhält. Ist das wirklich wahr? Ob es den Tatsachen des alles entspricht? Ja, will ich das auch überhaupt? Auch das ist wieder eine andere Frage. Deshalb meine Frage, wie glaubwürdig ist Jesus? Ich muss mich entscheiden. Und bevor ich mich entscheide für dies oder jenes, muss ich mal sehen, ist das echt oder wahr? Ob ich hier mitmache oder dort mitmache, ob das echte ist oder das ein Schwindel ist, ob ich das annehmen kann oder nicht, ich muss es prüfen. Die Bibel sagt, wir sollen sehr kritisch sein. Nicht kritisieren, aber kritisch sein an der Sache. Wir sollen prüfen, ist die Sendung Jesu, seine Mission, sein Auftrag, was er alles gemacht hat und verkündigt hat und gepredigt hat und installiert hat, ist das wirklich von Gott? Und ihr werdet inne werden, hat Jesus einmal gesagt, ob meine Lehre von Gott ist oder von mir. Aber das muss ich jetzt wissen, wie stelle ich das an? Jesus sagt einmal, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Jetzt kommen die Juden her und die sagen, der Tempel, Jerusalem, das ist das Zentrum der Welt. Und die behaupten, sie hätten recht. Dann kommt die katholische Kirche, dann kommen die Freikirche, dann kommen die Gemeinden hin und her und die behaupten, wir sind richtig, wir sind wahr. Und die katholische Kirche sagt, wir sind die allein selig machende Kirche. Wo komme ich dahin, wenn ich mich den Menschen anschließe und nicht geprüft habe? Ist das wirklich die Wahrheit? Was ist der Wille Gottes? Zuerst einmal, warum bin ich da? Was ist der Sinn des Lebens? Das sind Fragen, die mich bewegt haben und die mich bewegen immer wieder. Und ich denke immer wieder nach, wozu bin ich auf dieser Welt? Ich bin hier, um die Weichen zu stellen für meine Seligkeit, für mein Heil, für meine Erlösung. Nun zu Jesus zurück. Ist Jesus wahrhaftig? Kann ich ihm vertrauen? Jesus sagt, ich lebe nicht meinen Willen, ich erfülle eine Sendung. Ich lebe nicht für mich selbst. Und Jesus war selbstlos in allem, was er tat. Er hat sich aufgeopfert. Also schon ein kleiner Lichtblick für mich. Er liebte die Seinen bis zum Schluss. Wenn ich so die Apostel angucke, ja, sogar den Judas hat er noch am Schluss geküsst und sagt, Freund, wie bist du hierher gekommen? Er liebte sogar seinen Verräter. Er hat am Kreuz noch gebetet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, Jesus war ein sehr edler Mensch, eine sehr edle Kreatur. Doch, was konnte der Judas schon verraten? Habe ich oft nachgedacht. Was konnte er von Jesus verraten? Was hat er gewusst, was die anderen nicht gewusst haben? Nun, das Einzige war sein Aufenthaltsort und seine Identität. Welchen ich küsse, den ergreift ihr. Das ist er. Also, Jesus war wahrhaftig. Er war durchschnittlich, wie alle anderen Bürger auch im Lande. An ihm war keine große Schönheit, nichts Besonderes. Er hatte keinen Nimbus gehabt. Er hat nur die Wahrheit gesprochen. Und zwar sehr ernüchternd, ohne etwas zu unterschlagen. Wenn ich besonders das Johannesevangelium lese, dann sagt er immer wieder von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Er behauptet, er wäre das. Aber wie kann ich das nachprüfen? Zuerst einmal, Jesus hat sich nicht geschämt seiner Niedrigkeit. Er war den Juden so überlegen, in jeder Form, in jeder Anschauung und so weiter. Und er trägt die Ablehnung, die ihm entgegenschlug, die Ungerechtigkeit. Und damit konnte er leben. Er hat sogar für seine Feinde gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er hat Qualitäten gehabt, die sonst kein sterblicher Mensch hat. Dass er für seine Peiniger noch betet, dass er schweigt, während er geschlagen und angespuckt wird, ihm die Dornenkrone aufgesetzt wird. Er schämt sich nicht unserer und hat sich auch nicht geschämt der Kleingläubigkeit seiner Zeitgenossen und deren Unwissenheit. Wie lange muss ich euch ertragen? Er hat Esels Geduld gehabt mit den Aposteln, mit den Jüngern damals, die von ihm lernen sollten. Obwohl er Gott war, er war doch in Menschengestalt. Er hat sich mit seiner Göttlichkeit nicht angegeben, ging nicht damit hausieren. Nirgendwo hat er gesagt, dass er Gottes Sohn wäre, außer bei dem hohen Priester zuletzt. Er hat nirgendwo demonstriert, ich bin Gott. Er hat immer gesagt, des Menschensohn ist gekommen. Immer wieder des Menschensohn. Im Gegenteil, Jesus war sehr schlicht und einfach und den Juden zu einfach. Er sagt, Tag und Stunde weiß niemand, auch der Sohn im Himmel nicht. Das hat alles der Vater seiner Macht vorbehalten. Ihn hat es auch gar nicht interessiert, wann was geschieht. Es reicht, wenn der Vater es weiß. Und als der gebeten wurde, lass einen Sohn links und einen anderen rechts sitzen, hat er gesagt, das steht mir gar nicht zu. Also Jesus war sehr einfach, sehr bescheiden, hat nicht seine Macht missbraucht, obwohl er bei der Versuchung sehr vom Satan gebraucht oder manipuliert wurde. Sag doch zu den Steinen, sprich nur ein Wort und die Steine werden Semmeln, Becken, Bröteln und Brötchen. Ja, aber er hat es nicht gemacht. Jesus wollte nicht sein, was er nicht als Mensch sein sollte. Und die Heuchler und seine Zeitgenossen, sie spielten was vor, was er ja nicht war. Er war ehrlich, grundehrlich. Ich sage euch, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, manche Tugenden finden wir auch bei den heidnischen Völkern, ich denke nur den Griechen, aber nicht diese Wahrheitsliebe, wie die Jesus hatte. Jesus war anders als die anderen. Auch die anderen ja, qualifizierten, feinen Qualitätsmenschen mit guten Tugenden. Jesus war nicht öffentlichkeitssüchtig, dass er in die Medien kommt. Als er den Leuten was Gutes getan hat, hat er gesagt, schweigt, erzählt niemand, geht nicht hausieren, geht nach Hause zu den deinen Lieben und so weiter. Er wollte keine große Publizität haben. Er war so einfach. Jesus wollte wahrhaftig sein. Er sagte, schwört nicht. Er hat den Leuten gelehrt, nicht zu schwören, denn der Jude war gewöhnt, bei jeder Kleinigkeit zu schwören. Ich schwöre. Und er sagt, ja, eure Rede sei ja, ja, und oder nein, nein. Und was darüber ist vom Übel. Jesus war wahrhaftig, also er hat nicht geschwört, hat nicht nötig gehabt zu schwören. Selbst als der hohe Priester sagt, und schwöre mir, sag mir, bist du Gottes Sohn oder bist du nicht Gottes Sohn? Und er hat nicht geschwört, er sagte nur, du sagst es, du sagst es. Also Jesus, wie glaubwürdig war er? Er liebte die Menschen, er war die Barmherzigkeit und Warmherzigkeit in Person. Ich denke nur, die Begegnung mit Zachäus. Er steht vor dem Baum und schaut auf und sagt, Zachäus, steig runter, ich muss in deinem Haus heute einkehren. Er hat sich um Menschen, die ihn suchten, sich angenommen. Er ging den Menschen nach, ich muss zu dir einkehren. Oder er hat sogar Zeit sich genommen, nachts, um mit dem Nikodemus, diesem Philosophen und Religionsführer, in diesem Rabbiner zu sprechen. Was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Und er sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und hat sehr klar und deutlich erklärt ihm, was Wiedergeburt ist. Er sagte immer die Wahrheit. Das war, was Jesus tat. Deshalb ist er für mich glaubwürdig. Denn er sagte frei weg die Wahrheit. Er hat nicht geheuchelt, nichts verschönigt und beschönigt. Nein, er hat gesagt, wie die Dinge sind. Die Welt verbeugt sich vor der Macht, vor der Ehre und Ansehen und dem Geld. Aber Jesus hat keine Knicks gemacht vor den Mächtigen dieser Welt. Auch nicht vor dem Geld. Ja, als er am Opferkasten steht und zuschaut, was die Leute reinwerfen, dann sieht er, dass die Witwe nur ein Schärflein reingeworfen hat, sagt er, schaut her, diese Frau, sie hat ihr Bestes gegeben, ein Schärflein. Jesus war nicht auf Geld versessen, Geld spielte für ihn gar keine Rolle, obwohl er Geld hatte. Denn Judas hat sogar ihn betrogen und er hat es gar nicht mal gemerkt, dass Judas Geld geklaut hatte. So, Jesus hatte Geld. Aber Geld spielte bei ihm keine Rolle, denn am Geld scheiden sich die Geister, sagt man im Volksmund. So, Jesus war frei von Mammon und sagt, ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Dem reichen Jüngling sagt er, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, nicht mir, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. So, wenn man nichts mehr hat, hat man am allermeisten. Deshalb verkaufe alles und folge mir nach. Das war Jesus. Oder bei der Salbung in Bethanien, dem war das Geld wurscht. Dann kommt Judas zum Herrn und sagt, Meister, wir hätten das Öl verkaufen können. Was hätten wir damit alles machen können? Den Armen helfen, humanistische Aktionen starten. Und dann sagt er Jesus, ja, was die Frau getan hat, sie hat es von Herzen getan. Und überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Salbung, von dieser Frau und ihren guten Werken gesagt. Jesus hatte Erbarmen und Mitleid. Ja, wir haben so viele Geschichten in der Bibel, die Jesus demonstriert oder präsentiert. Ich denke nur an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der gibt sein Bestes dem Mann, verplempert sein Öl, sein Wein und bringt ihn in die Herberge und sagt, wenn es noch was fehlt, komme ich zurück. Wenn ich zurückkomme, werde ich noch bezahlen. Mach dir keine Sorgen. Also er war großzügig, barmherzig und gnädig und benutzt gerade das Bild von diesem Ausländer, diesem Samariter, als Musterbeispiel, wer der Nächste ist. Wie glaubwürdig ist Jesus? Sein Auftritt und sein Handeln bringt bei den meisten Menschen Ernüchterung. Was? So ist Jesus? Auf der einen Seite schockt er uns, da möchten wir ihn umgehen und sagen, wie behandelt er hier die Leute? Er stoßt sie vor den Kopf. Er ist nicht den Leuten nachgelaufen. Bitte komm, wie der reiche Jüngling, komm, folge mir nach. Nein, der ging traurig davon. Jesus schaut ihm nach und weint und ist traurig. Jesus erlebt sogar Undankbarkeit. Das war Jesus. Wie glaubwürdig ist Jesus? Er heilt 10 Aussätzige und nur ein einziger kommt zurück und sagt Dankeschön. Nur einer dankt. Wir müssen sicher sein, ob die Lehre Jesu wirklich echt ist, ob er nur Theater spielt. Also das waren die Gedanken, die mich am Anfang meiner Bekehrung eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ist das alles nur so Drama, nur ja Literaturgeschichte? Oder ist es wirklich die Wahrheit? Und Jesus verkündigte, alles was er sagte, das habe ich vom Vater, von Gott. Das ist nicht von mir. Und dann konnte man nachprüfen, aber genau, ist das wirklich wahr oder nicht? Denn als die Evangelien geschrieben wurden, die Geschichte Jesu also beschrieben wurde, Viele der Leute lebten noch damals, als dieses Buch, die Bücher geschrieben worden sind. Und wenn es um Jesus geht, es geht um unser Heil, um unsere Ewigkeit. Und deshalb, wir müssen hundertprozentig sicher sein, ist das wahr? Und dann sagt Jesus, ihr werdet inne werden. Mein Inneres muss es bejahen oder ablehnen. Ich muss in meinem Geist, in meinem Herzen innerlich sagen, ohne dass die Leute mir was erklären, aha, das ist, ich brauche ein Aha-Erlebnis, wenn ich Jesus begegne, wenn ich Jesus annehme, wenn ich an Jesus glaube, aha, so ist es. Das ist es. Da ist eine Wahrheit da drin. In der Bibel heißt es einmal, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich brauche eine innere Stimme. Meine inneren Sinne, nicht meine äußeren Sinne, müssen mir zeigen, dass es die Wahrheit ist. Aha, das ist wahr. Sondern meine inneren Sinne. Und die inneren Sinne müssen mir ja sagen. Mein Gefühl, ja, das ist so. Mein Wille, ja, das ist so. Mein Verstand, ja, das ist so. Mein Glaube, also meine inneren Sinne, die müssen sagen, ja, das ist so. Oder auch die Erwartungen, die Hoffnungen, das ist es. Meine inneren Gedanken, die müssen sagen, ja, aha, das ist so. Mein Unterbewusstsein, und das ist, was mein Leben steuert und bestimmt, mein Unterbewusstsein, aha, so ist es. Meine ganzen Beobachtungen auch, was ich so erlebe, habe meine ganzen Eindrücke müssen mir bestätigen, so ist es. Und das, was ich in der Bibel lese, aha, so ist es. Das stimmt überein mit dem, was in der Bibel drin steht, was mir gepredigt wird und was ich erlebe, was ich persönlich erlebe, nicht was die anderen mir erzählen. Andere können mir viel erzählen und mir alles Mögliche vorgaukeln und vorquatschen. Ich muss es selber erleben und nachvollziehen können. Ist das wirklich wahr? Und ist das praktisch umsetzbar? Da wird oft den Leuten in der Religion so viele Dinge erzählt, was gar nicht umsetzbar ist, was gar nicht praktikabel ist. Kann es von Gott sein oder nicht? Und wir müssen prüfen, wenn irgendetwas auf uns kommt, uns was gesagt wird, uns was empfohlen wird, muss ich immer wieder fragen, ist das von Gott oder nicht? Und war Jesus von Gott oder nicht? War er von Gott gesandt? Ihr wisst, wir haben diesen Bericht in der Bibel, wo Jesus getauft wurde und aus dem Wasser kam und wo eine Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Aber schon lange her. Das muss ich selber erfahren und ergründen. Und dann, wir haben Jesus, den Apostel, von den Aposteln, verstehst du, die Berichte, sind der Apostel zuverlässig? Ich muss wirklich fragen, sind das zuverlässige Leute? Sie sind ja auch Juden gewesen. Aber kann ich mich auf die Apostel verlassen, was sie uns erzählt haben, was sie berichtet haben von Jesus? Ist das auch glaubhaft? Und ich muss eines sagen, all die Jünger Jesu, die er erwählt hat, seine 12 Jünger, sind als Märtyrer gestorben. Und jetzt ist die Sache, wenn es eine Dummheit gewesen wäre, eine Torheit oder eine Lüge oder ein Schwindel, dann hätten die Leute, wenigstens ein paar, hätten sich geweigert, ihr Leben zu lassen. Aber alle die, die Jesus berufen hatte, die Jesus gesehen, die mit Jesus 3 Jahre lang gelebt haben, die haben ein für alle Mal ihr Leben hingegeben. Sie haben ihr Leben gar nicht wert geachtet. Sie sind verspottet, verhöhnt, verachtet worden, nur wegen ihrem Glauben. Also da muss was dran sein. Gut, aus Idealismus kann man auch einiges machen. Die Kommunisten haben auch aus Idealismus vieles gemacht, aus ihrer Überzeugung. Aber hier alle 12. Und dann, Paulus sagt in 1. Korinther 15, wäre Christus nicht auferstanden, wäre alles umsonst. Und dann die Zeugen der Auferstehung. Und er schreibt dort an einer Stelle, da gibt es sogar 500 Zeugen, die auf einmal Jesus gesehen haben. Also, dass einer fantasiert und dass einer spinnt oder ein paar spinnen, das kann ich mir glauben und vielleicht ein ganzer Dutzend, aber 500 auf einmal, sie haben Jesus gesehen, sind Jesus big, ja, wie der ihnen erschien ist, 500 Brüdern auf einmal und dann die einzelnen Jünger, die nach und nach Jesu Erscheinungen erlebt haben, ich denke auch ganz besonders seine beiden Brüder, leiblichen Brüder von Jesus, der Judas und der Jakobus. Der Jakobus hat an Jesus nicht geglaubt, bis Jesus auferstanden ist und bis Jesus ihm begegnet ist, dem Jakobus extra. Und Jakobus war dann nachher der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Jesus ist also von den Toten zurückgekommen. Jesus ist jetzt der Herr. Er wurde gekreuzigt leiblich und es wurde verflucht und verdammt und er wurde auferweckt von Jesus Christus, vom Vater. Er stirbt wie ein Versager und Verlierer, endet schrecklich, von allen verlassen, und dann kommt er in Macht und Herrlichkeit wieder. Jesus hat an Ostern seine Macht und Glaubwürdigkeit bewiesen. Wäre Christus nicht auferstanden, gekreuzigt kann jeder werden, aber wäre er nicht auferstanden, wäre unser Glaube umsonst und vergeblich. Hier am Ostermorgen hat er seine Göttlichkeit bewiesen, seine Glaubwürdigkeit, und zwar das leere Grab ist ein Beweis, Jesus lebt. Und dann die Leintücher, die schön zusammengelegt wurden und ordentlich sortiert im Grab lagen, das war auch ein Zeichen, das war kein Kampf, den er mit aller Macht hier vollzogen hat, seine Auferstehung. Nein, Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt. Und das hat er ja alles vorausgesagt. Wie glaubwürdig ist Jesus? Und die hohen Priester hätten nie das Grab bewachen lassen, wenn sie nicht geglaubt hätten, was er gesagt hätte. Sie glaubten, er wird am dritten Tag auferstehen, und dann sagten sie, dann wäre der ganze Schwindel doch viel schlimmer als das alles, was vorher war. Für die Auferstehung Jesu Christi gibt es reichlich handfeste Beweise. Zuerst einmal das Zeugnis der Geschichte. Wenn ich denke, nur Pilatus lässt das Grab versiegeln, offiziell mit der römischen Vollmacht. Das Grab wurde bewacht. Und dann muss ich sehen, auch die Bestechung der Kriegsknechte, auch das ist überliefert. Wenn das nicht wahr gewesen wäre, hätte jemand kommen und sagen, das ist alles Lug und Trug. Aber einer der Kriegsknechte muss die Wahrheit ausgepackt haben. Wir sind bestochen worden, damit wir erzählen, seine Jünger wären gekommen und hätten die Leiche gestohlen. Aber wo ist die Leiche geblieben? Die Leiche wurde nirgendwo gefunden. Man hätte die Leiche irgendwo finden können, wenn die gestohlen worden wäre. Irgendjemand hätte es verraten. So, das Zeugnis der Apostel ist ein Beweis, dass Jesus echt ist. Ich habe euch gesagt, die Apostel sind in alle Himmelsrichtungen gegangen und sie haben Jesus bezeugt, er ist wahrhaftig auferstanden. Das war ihre Botschaft. Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung. Die haben nicht irgendwelche Märchen erzählt, irgendwelche Geschichten. So, das Zeugnis der Apostel, seine Lehre ist auch etwas Zuverlässiges, es funktioniert. Die Lehre Jesu Christi funktioniert überall auf der Welt, wo Menschen glauben, sie werden gerettet. Wie viele ihn aufnehmen, die erleben eine Verwandlung in ihrem Leben, die erleben, dass Jesus plötzlich in ihr Leben einzieht. Wie viele ihn aufnahmen. Die Lehre Jesu, die Jünger Jesu verkündigten die Lehre wie ein Mann, wie abgesprochen, wie eine Verschwörung. Und trotz des größten Widerspruchs und Widerstandes haben sie von Jesus gepredigt. Mit großer Überzeugung gab sie Zeugnis von der Auferstehung. Und dann hätte ein Journalist kommen können und ein Interview machen können und dürfen in Judäa und fragen, wer weiß von der Auferstehung etwas weiß. Aber selbst diese Leute, Paulus sagte, und einige dieser Zeugen leben noch, als er diese Briefe schrieb. Also man hätte es nachprüfen können. Wie glaubwürdig ist Jesus? Die Apostel bezeugen trotz der Verachtung, trotz des Widerstands, trotz der Schmähungen, trotz der bitteren Verfolgung, der Schläge, des Gefängnisses, des Folters und so weiter, trotz des grausamen Todes, was auf sie wartet, sie wurden auseinandergerissen, die wurden wilden Tieren vorgeworfen und sie standen immer noch, Jesus lebt. Jesus auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Immer an Ostern Zeugnis weitergegeben und ihr unerschrockenes Zeugnis mit großem Eifer und mit großer Freude. Es ist schwer, für eine Lüge zu leiden, für eine Lüge zu sterben und für eine Lüge zu leben. Da muss man sich ganz schön anstrengen. Und sie sagen, was sie sahen, denn die Apostel schreiben, wir berichten das, was wir sahen, wo wir dabei waren. Wir haben mit ihm gegessen, mit ihm getrunken, wir haben mit ihm das alles erlebt. Ich werde auch morgen darüber weitersprechen, wie übernatürlich war Jesus. Ja, und Jesus hat die Jünger erwartet am See Tiberias als der Auferstandene, hat ihnen sogar Brot geröstet und Fisch zubereitet, und als sie dann, ja, kommt und frühstückt, und als sie dann nichts gefangen hatten in der Nacht, sagt er, fahrt raus und wirft nochmal das Netz aus und ihr werdet einen großen Fang machen. Die haben Jesu Realität und Jesu Macht erlebt nach der Auferstehung. Und alles Große, was wir haben, vor allem beim Johannes, im Johannesevangelium, ist nach der Auferstehung gegeben worden. Der Apostel sagt, wir sahen ihn, wir sahen seine Herrlichkeit. Und Wir können den Aposteln vertrauen, so wie wir Jesus jetzt im Glauben vertrauen. Ich muss glauben, was er hier uns überliefert hat, was der Heilige Geist bezeugt hat, wo die Menschen getrieben vom Heiligen Geist in der Bibel festgeschrieben haben, das ist die Wahrheit. Und sie haben meines Erachtens nichts übertrieben. Ich bin sogar der Meinung, dass sie sogar untertrieben haben. Sie hätten noch viel mehr berichten können. Sogar der Evangelist schreibt, die Bücher können es nicht fassen, was alles der Herr getan hat. Aber der Heilige Geist wird kommen und er wird euch an all das erinnern, was der Herr Jesus getan hat. Und sie haben ehrlich berichtet und aufrichtig berichtet. Sogar ihre Schandtaten haben sie mitberichtet, dass Petrus da vom Herrn wegsah und anfing zu sinken. Und so viele andere Schandtaten, wo Jesus sie gescholten hat, ihr Kleingläubigen, was macht ihr da? Ihre Berichte waren damals noch sehr gut nachprüfbar, als die Evangelien, die Briefe geschrieben worden sind. So, wie glaubwürdig ist Jesus? Jesus hat den Heiligen Geist noch gesandt und er sagt, und der wird euch in alle Wahrheit leiten und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft empfangen, dass ihr mich bezeugen könnt, mutig und kühn. Die Apostel sind für ihren Glauben in den Tod gegangen. Jesus war den Juden fremdartig und ist bis heute uns fremdartig. Ich kann nicht an Jesus glauben. Und der Teufel wird alles uns in den Weg legen, damit wir ja nicht an Jesus glauben. Aber es bricht immer wieder durch. Menschen suchen und sagen, Gott, wenn es dich gibt. Und vielleicht ist irgendjemand, der einfach jetzt dieser Predigt zuhört und ja, ich habe so viele Gebete gehört von Menschen, dieses eine Gebet. Gott, wenn du existierst, offenbar dich mir. Jesus, wenn es dich gibt, wenn du wirklich der lebendige Gottes Sohn bist, wenn du existierst, offenbar dich mir. Wir sollen nur bitten und er wird sich uns offenbaren. Er steht vor unserer Tür und klopft und will eingelassen werden. Wie lerne ich Jesus persönlich kennen? Zuerst mal durchs Gebet, durch Gottes Wort. Und dann, dass wir das Neue Testament lesen, die vier Evangelien berichten von Jesus, das ist sowas wie eine Fotografie. Wenn du eine Fotografie anguckst, die ist nicht mehr echt. Eine Fotografie war mal die Situation. Die Evangelien berichten, was war. Und wenn wir so ein Porträt angucken und so weiter, der Künstler gibt nur die Eindrücke weiter. Und beides, Fotografie und Porträt, das sind nur einseitig. Und jetzt müssen wir selber herausfinden, was ist das? Und da muss ich einfach wie vor einem Gemälde, wie vor einem Bild, einfach Bildmeditation machen. Ich muss das Bild betrachten, das Evangelium betrachten. Was hat es mir zu sagen? Und deshalb, wir sollen über das Wort Gottes meditieren, über die Geschichte Jesu meditieren, darüber nachdenken. Was soll das? Und die vier Evangelien berichten ausschließlich das Leben Jesu, auch die ganzen Gleichnisse. Hier ist immer Jesus gemeint, in jedem Gleichnis ist Jesus gemeint, der zum Vater nach Hause kommt und der gleiche als der verlorene Sohn, der in diese Welt war und Gott ihn wieder aufgenommen hat, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Die vier Evangelisten porträtieren den Meister und sie tragen so Puzzle für Puzzle zusammen all diese Einzelfälle, all diese besonderen Begebenheiten, die unseren Glauben aufbauen sollten. Wie glaubwürdig ist Jesus? Und wir müssen einfach inne werden, drüber stehen, diese Geschichte lesen. Ich werde ein paar Dinge noch aus der Bibel nehmen, wo du meditieren solltest und nachdenken solltest. Herr, wenn das wirklich wahr ist, dann bist du wirklich der Sohn des lebendigen Gottes. Deshalb, die Evangelisten haben uns so viel erzählt über Jesus. Uns geht es wie der Königin Kandace da aus Äthiopien. Sie kam zu Salomo, wollte Salomo hören. Hat schon so viel im Land gehört, du hast auch schon so viel von Jesus gehört und so weiter. Und in 1. Könige 10, Vers 7 sagt sie, ich hab's nicht glauben wollen. Und uns geht's auch manchmal so, wenn wir von Jesus hören und von Jesus lesen. Und ich mache gerade so eine Arbeit über Jesus für mich persönlich, weil ich möchte Jesus noch viel, viel besser kennenlernen, Jesus noch viel besser entdecken und so weiter. Und deshalb auch dieses Thema hier in den nächsten Tagen, wie übernatürlich ist Jesus, wie offenbarte sich Jesus, was war Jesus wirklich, was wollte er wirklich? Ich mache mir Gedanken, den ganzen Monat August werde ich Stück für Stück immer wieder so Gedanken über Jesus machen, weil ich liebe Jesus, ich bin von Jesus begeistert und ich weiß, dass er echt ist, weil er mir begegnet ist, so wie Paulus sagt, auch einer unzeitigen Geburt. Aber diese Königin hier, die kam zum Salomo, ich hab's nicht glauben wollen. Vielleicht auch ich nicht, vielleicht auch du nicht. Ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und mit meinen eigenen Augen gesehen habe und so weiter. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und du hast mehr an Weisheit und Güte, als die Kunde mir damals sagte, ich habe es kaum fassen können. Ja, nicht einmal die Hälfte hat mir gesagt, was du, weißt du, was du in den Predigten gehört hast, in den Büchern gelesen hast, im Fernsehen gesehen hast über Jesus und so weiter. Ich bin eigentlich froh, dass es so viele Bibelfilme sogar im Fernsehen gibt, die 10 Gebote und. Weißt du, das sind Filme, wo man sich vergegenwärtigen kann, so in etwa war es gewesen, oder die Passion hier, den Film über das Leiden Jesu. Nicht einmal die Hälfte hat mir gesagt. Jesus ist, und dann sagt Jesus, und hier ist mehr als Salomo. Hier ist mehr als Salomo. Und dann Jesus in der Geschichte bei der Samariterin, er geht in die Stadt und begegnet der Frau dort am Brunnen und die rennt in der Stadt und erzählt den Leuten, draußen ist der Prophet, hat mir alles gesagt. Und wenn ich frage, was hat er denn überhaupt gesagt? Er hat nur gesagt, du hast nur 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Verstehst? Das war alles, was er gesagt hat nach der Überlieferung, was es auch immer ist. Und dann geht sie und erzählt, draußen ist ein Prophet, der hat mir alles gesagt. Und so geht es uns, wenn wir Jesus begegnen, der wird uns alles sagen, alles zeigen, das, was uns auch zwischen den Zeilen nicht gesagt wurde. Und dann gehen die Leute raus aus Samaria, aus der Stadt und kommen raus und sagen, Frau, wir glauben nicht, weil du es gesagt hast. Wir haben es selbst gesehen und selbst überzeugt, dass er der Prophet Gottes ist. So wie diese Königin aus Äthiopien. Ich wollte es nicht glauben. Ich wollte es nicht fassen. Ich wollte nicht verstehen. Wir glauben, weil wir noch nicht viel gesehen haben, noch nicht viel erlebt haben, noch ihm noch nicht begegnet sind, so in dieser Form und Weise. Wir glauben, weil wir selbst gesehen haben. Und deshalb die Einladung, die ich hier ausspreche, ist, um richtig glauben zu können, du musst die Einladung Jesu annehmen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Und da fängt es an. Wie erkenne ich Jesus? Und wir müssen selbst das Wunder erleben. Das Wunder der Wiedergeburt. Und das Wunder eines Zachäus, dass plötzlich in unserem Hause Heil widerfährt. Schau diese ganze Geschichte an, diese Geschichte mit Zachäus. Jesus hat kein Wort gesagt, er saß nur da. Er sagte, ich muss zu dir einkehren. Sie haben nur gegessen wahrscheinlich, ein bisschen getrunken. Und plötzlich sagt der Zachäus, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Ich gebe die Hälfte der Armen und dann, wo ich betrogen habe, ich gebe vielfältig zurück. Wir haben manchmal mich gefragt, von was hat der Mann nachher gelebt? Verstehst du, das war Bekehrung. Und wenn du Jesus begegnest, wenn Jesus in dein Haus einzieht, plötzlich passiert das Gleiche, was beim Zachäus passiert ist. Plötzlich wird Heil widerfahren in deinem Haus. Oder ich denke nur an Philippus. Philippus kommt zu seinem Freund Nathanael und er sagt, ich habe mit dem Messias gefunden, stell mal vor. Dann sagt er, ach, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Aber weißt du, dann sagt dieser Philippus eine Botschaft, und das ist die Botschaft des Evangeliums, komm und sieh. Komm, teste, probiere es. Überzeuge dich selbst. Kann man Jesus trauen oder kann man ihm nicht trauen? Und deshalb, diese eigene Überzeugung ist so wichtig. Probiere in kleinen Dingen zu beten. Wenn Gott dein Gebet erhört, im Namen Jesu, wenn du betest von irgendetwas und er dein Gebet erhört, dann heißt es, Jesus ist glaubhaft, Jesus ist wirklich, Jesus ist echt. Fang an, um kleine Dinge zu bitten. Bitte nicht um gewaltige, weltbewegende Dinge, um ein paar Kleinigkeiten, praktische Dinge für deinen Alltag. Und du wirst merken, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und dann wirst du zu der Erkenntnis kommen, wie dieser alte Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist echt. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Wenn alles schon vergangen ist, alles verfallen ist, er wird auferstehen. Und wenn Jesus und weil Jesus lebt, werde ich auch leben. Jesus hat sich den Menschen nicht aufgedrängt. Jesus war gnädig. Jesus verband Gottes Liebe und Nächstenliebe. Nicht nur Gottes Liebe. Heutzutage die religiösen Führer würden nur Gottes Liebe propagieren. Aber Jesus sagt auch die Nächstenliebe. Ihr könnt nicht Gott lieben und euren Nächsten hassen. Bei Jesus hängt Nächstenliebe und Gottesliebe zusammen. Er bindet diese beiden Gebote zu einem Gebot und macht alle gleich groß, als er dem reichen Jüngling sagt, worauf es wirklich ankommt. Er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die beiden großen Gebote. Und wer diese beiden Gebote hält, der erfüllt das ganze Gesetz. Denn da drin, in dem Gebot der Liebe, Gottesliebe und Nächstenliebe, ist das ganze Gesetz enthalten. Ist Jesus glaubhaft? Bei Jesus war Menschendienst und Gottesdienst gleich. Er hat Menschen gedient und indem er Menschen diente, hat er gleichzeitig Gott gedient. Und sein Bruder, leiblicher Bruder Jakobus sagt, ihr könnt nicht Gott lieben, den ihr nicht seht, wenn ihr euren Bruder nicht liebt, den ihr seht. Also das ist in dieser Familie Jesu drin gewesen. Jesus hat die wahren Werte aufgewertet und umgewertet. Hinfort liegt die wahre Größe und das ist, was Jesus glaubhaft und glaubwürdig macht. Bei Jesus liegt die wahre Größe nicht im Herrschen, sondern im Dienen. Jesus dient, er war Knecht, ein Sklave. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Wer der Vornehmste sein will, sagte, das sei euer aller Diener. Und des Menschensohn ist gekommen zum Dienen. Jesus hat gedient, ist umhergezogen, hat wohlgetan und Menschen geholfen, die vom Satan überwältigt waren. Bisher hat man Dienen als eine Schmach angesehen. Bei den Juden und bei den Griechen. Also in beiden Kulturkreisen. Ja, da war Dienen was Minderwertiges. Nur Sklaven dienen, nur Knechte dienen, nur Dumme dienen. Ja. Und Jesus, ja, hat hier was ganz Neues ins Dasein gerufen und er zeigte, dienen ist würdig. Etwas Ehrendes. Der Größte unter euch allen sei euer aller Diener. Dienen ist ein Vorrecht. Das hat Jesus gelehrt. Also er hat nichts Großes gesucht. Er hat was Einfaches gesucht. Aber die Menschen wollen was Kompliziertes. Er zeigte, dienen ist eine Freude. Und damit widersprach Jesus den damals geltenden Lebensidealen und Ziele jener Zeit. Dienen, aber was bin ich? Hans Wurst, wer bin ich? Und ich werde nie vergessen, ich habe eine Trauung gehalten und ich habe für dieses Ehepaar kein passendes Wort gefunden, außer die Bibelstelle, seid Gehilfen zur Freude. Und ich weiß noch wie heute, dass der Mann nach der Predigt kam und sagte, bin ich jetzt der Dackel meiner Frau? Verstehst du? Aber seid Gehilfen zur Freude. Und weißt du, diese Ehe ist auseinandergegangen. Wenn man nicht dienen will, wenn man nur verdienen will und was profitieren möchte, kann man nicht den Sinn des Lebens erreichen. Seid Gehilfen zur Freude. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Predigt. War auch eine gute Predigt für mich persönlich. Ich denke, bloß der Mann hat es nicht verstanden. Die Frau ist wieder verheiratet, hat jetzt zwei Kinder inzwischen. Sie ist glücklich, aber der Mann hat es nicht kapiert, dass sie dienen muss. Ja, meine Frau muss mir dienen, die Ruth. Verstehst du? Nein. Auch der andere. Und deshalb, das Ideal, Lebensideal der Juden wie der Griechen, beide Gruppen waren gleich. Für beide war Dienen ein Fluch und kein Segen. Für den Juden stand Wohlstand im Vordergrund, die Ehre, das Ansehen, der Sieg, die Macht, das war im Vordergrund, die Religion, aber nicht dienen. Für die Griechen war das Ideal der freie Mann. Ja, ich lasse niemand über mich herrschen, ich bin Herr. Und ich bringe mein Ich, mein Ego zur Geltung. Und Jesus vollzog hier etwas Unerhörtes. Er wandelt die ganzen Werte um. Dienen. Und dann nimmt er diesen Samariter da, der, ja, dieser Ausländer, der nimmt sich des Mannes an, der in seinem Blut liegt, der Fromme, der geht beten. Beten ist wichtiger wie dienen. Oder der andere, der Levit, der geht, um in den Tempel was zu tun, zur Ehre Gottes, aber die haben den Bettler nicht gesehen oder den armen Mann nicht gesehen, der in seinem Blut verreckt. Und wir haben die gleiche Information und die gleiche Einstellung heutzutage. Wer will heute noch dienen? Die sollen alle erst laufen im Mittelmeer. Nur nebenbei. Anstatt dass man den Leuten hilft, irgendwo ohne zu schleppen und zu fliehen auf falsche Art und Weise und zu ersaufen im Meer. Ich glaube, heute sind über 100 Leute ersoffen. Ja, verstehst du, was geht mich das an? Ich gehe beten, ich gehe singen, ich gehe Gott loben, ich gehe evangelisieren, ich gehe den Heiligen Geist suchen, ich gehe Gott anzubeten. Aber dieser Samariter, der Ausländer, der hat geholfen. Ich provoziere. Das war Jesus. Er war ein Menschenfreund in aller Liebe. Der Jude nur um Ehre und Ansehen. Hier in Berlin, da war ein Groß, am Versöhnungstag, da sollte der Rabbiner den Gottesdienst leiten in einer Synagoge hier in Berlin, also in alter Zeit noch früher, als es hier, also nicht gerade jetzt diese Woche oder letztes Jahr, sondern ja, bevor der Hitler kam. Da war Folgendes los, war Festtag und der Rabbi kommt nicht. Der Rabbi, der die Leitung hat, die Andacht zu machen, kommt nicht. Und dann, da kommt schließlich doch nachher, nachdem der Gesang fertig war, kommt er nach vorne und sagt, Geschwister oder liebe Gemeinde, ich muss euch sagen, ich habe heute schon gedient. Ich bin an einem Haus vorbeigegangen, da weint ein kleines Kind, weil die Mutter hier in der Synagoge ist. Und ich habe das Kind beruhigt und eingeschläfert und so weiter. Und jetzt kann ich kommen und euch dienen. Ich habe schon Gott gedient. Für mich war das eine Botschaft, verstehst du, was ihr den geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Wir denken nur, wenn wir predigen und das große Fest leiten. Nein, in kleinen Dingen, das kleine Baby. Wer einem Menschen dient, dient einer ganzen Welt. Wer einen Menschen rettet, rettet eine ganze Welt. Wer einem Menschen hilft, hilft einer ganzen Welt. Das ist, was Jesus lehrte hier. Für die Griechen die Freiheit. Das war für sie das Wichtigste, aber Jesus zeigte gerade die Unfreiheit. Ich muss nicht. Paulus lehrt auch, trag die Schwachen, hilf den Hilflosen, hilf den Armen. Wahre Güter und Werte sind bei Jesus hier mehr als nur Geist und Schönheit und Kraft. Das, was die Griechen und Römer und die ganze Antike wollten, Macht und Ansehen, Demut und Niedrigkeit. Dieses freiwillige Sklavensein. Und wir sehen Menschen, die sich richtig bekehren, ihr Leben richtig verändert werden, die werden Sklaven, Knechte, die machen Drecksarbeit in Liebe. Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und ich habe nachkontrolliert und geguckt, das steht wirklich so drin. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Was ich tue, ich tue dem Herrn, nicht Menschen, nicht der Gemeinde oder nicht der Welt, sondern ich diene dem Herrn. Und zwar aus Liebe. Wenn wir Jesus lieben, wir sind Sklaven Gottes. Nicht, dass er uns mit der Peitsche antreibt. Im Gegenteil, wir machen das gerne. Ich bin gerade mit meiner Bibelschule ein bisschen fertig oder ein Stück weit fertig mit dem Philemon-Brief. Da ist der Onesimus und Paulus schickt den Onesimus nach Hause zu seinem Herrn. Der ist dem Herrn weggelaufen und aus welchen Gründen auch immer, lassen wir mal dahingestellt. Und dieser Onesimus, und dann sagt er, Paulus diesem Philemon schreibt er, dieser Onesimus, wenn er zu dir zurückkommt als Bekehrter, er wird dir von ganzem Herzen dienen. Auch wenn er dich betrogen hat und auch wenn er dir Schaden angerichtet hat. Vergib ihm, trag ihm, sei großzügig und großmütig. Und er wird dir ein großer Segen sein. Konfuzius lehrt in seinen Lehren als Kriegsherr oder Feldherr und so weiter, überwinde deine Feinde mit Liebe. Gewinne deine Feinde als Freunde. Und dann hast du etwas gewonnen für deinen Rest deines Lebens. Und das hat Jesus gelehrt. Gut, Konfuzius hat vor Jesus gelebt, hat Jesus noch nicht gekannt. Jesus lehrte Mitgefühl, er lehrte Barmherzigkeit. Erst wenn man das hat, kann man auch wirklich dienen. Menschen ohne Barmherzigkeit und Liebe und Mitgefühl, die sind nur Roboter. Und ich habe schon Angst, wenn dann zu uns als Pflegefall, wenn wir mal Pflegefall wären, wenn solche Roboter uns anfangen zu pflegen, zu wickeln, zu füttern, verstehst du, dann gute Nacht. Die haben kein Verständnis, die gehen nur nach Programm. Und Gott braucht keine Menschen, die nur nach Programm was machen, nach Schema F. Ja, die Roboter, die haben kein Herz, kein Gefühl, keine Barmherzigkeit. Die tun das, was sie eingespeichert sind. Jesu Prinzip war Menschlichkeit, reine Menschlichkeit. Was hat er gesagt? Wenn, was du nicht willst, dass man dir tut, dass du auch keinem anderen, füg keinem anderen zu. Ja. das, was du nicht willst, was dir leid tut, was dir weh tut, wofür du dich fürchtest, dass du auch keinem hilft, dass diese Menschen das nicht erleben, was da alles so passiert. Er lehrte die wahre Gerechtigkeit. Also ich bin von Jesus begeistert. Ich bin so froh, als ich Jesus dann gefunden habe. Zuerst habe ich gedacht, das Religion ist Opium fürs Volk und eine Erfindung der Pfaffen. Aber ich bin so dankbar, dass ich diese Gedanken mir gemacht habe. Ist Jesus wirklich echt? Ist Jesus wirklich wahrhaftig? Jesus, bist du es, an dem ich glauben soll? Und ich habe gemerkt, dass Jesus die wahre Gerechtigkeit geübt hat. Er hat jedem das Seine gegeben. Gib Gott, was Gott gehört. Und gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Ohne dass man groß sich aufopfern muss, wenn wir das tun, was du nicht willst, dass man dir tue, dass du auch keinem anderen. Das ist schon halbe Bibel schon erfüllt, das halbe Gesetz. Bei Jesus war die Liebe das Wichtigste, besonders die Liebe zu Gott. Und wenn die Liebe zu Gott da ist, ihr Lieben, dann läuft alles spielend. Es ist ein Klacks. Und deshalb hat sich Jesus ständig zurückgezogen und mit dem Vater geredet, Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt, hat Gott geliebt über alles in der Welt. Und deshalb konnte auch die schwierigen Menschen ertragen, wie den Judas. Stell dir mal vor, der Judas hat dem Herrn Jesus nicht nur einmal geschadet, der hat mehrmals geschadet. Und mehrmals Jesus betrogen. Denn wenn er schon so einen Patzen Geld rausgeholt hat, was er da gestohlen hatte, das hat er wahrscheinlich schon vorher auch gemacht, bloß niemand hat es gemerkt. Und das Schöne dabei ist, die Apostel haben dem Judas nichts vorgeworfen. Die sind von der Liebe Jesu infiltriert gewesen. Die hätten ihm vorwerfen können, das ist ein Dieb. Aber die Liebe Jesu trägt uns, drängt uns, führt uns, erfüllt uns, dass wir den Leuten nichts vorwerfen. Und wenn ich so die Predigten von Petrus lese oder von Johannes und so weiter, da lese ich nur eines, dass sie von Judas gar nichts sagen. Dieser hat den Herrn verraten. Nein, sie haben an seiner Stelle dann jemand anders gewählt, als damit dieser Apostelkreis so bleibt, wie Jesus es haben wollte. Bei Jesus war die Liebe nicht nur ein Gefühl, da war echt eine Herzensliebe. Bei Jesus war die Liebe nicht nur ein angenehmes Gefühl. Und ich möchte hier gegen die ganze gefühlslose Leid unserer Zeit sagen, was ist die Liebe, was ist die wahre Liebe? Es war, ist nicht Verzückung oder Wahn gewesen bei Jesus. Oder es war nichts Krankhaftes oder Weibisches. Seine Liebe war sein Leben. Er hat sich selbst aufgeopfert für andere. Der Herr Jesus hat sich selbst aufgeopfert. Er hat nicht für sich selbst gelebt. Er hat sich selbst hingegeben. Er lebte Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung. Das, was er von anderen verlangte, das tat er selbst. Viele verlangen viel von anderen, aber tun selber nicht. Das waren die Pharisäer. Deshalb sagt Jesus, was die Pharisäer sagen, das tut. Aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn die gehen nicht den Weg, den sie predigen. Jesus hat Selbstverleugnung, Selbsthingabe und Selbstopferung gelehrt. Und was er tut und getan hat, das war glaubwürdig. Er hat geliebt bis zum Tode am Kreuz. Nicht nur den lieben Gott, sondern auch seine Jünger und seine Apostel und seine Mutter. Und du siehst, noch im Tode regelt er die Familienverhältnisse. Bei vielen Leuten sind die Familienverhältnisse nicht geregelt. Die gehen in die Ewigkeit und da ist nichts geregelt. Mutti, das ist dein Sohn. Johannes, das ist deine Mutter. Verstehst du? Das wird geregelt, Familienverhältnisse. Für mich ist es wichtig, der Mensch muss, wenn er merkt, jetzt geht mein Leben langsam zu Ende, muss sein Haus bestellen. Nicht, dass er nachher überrascht ist. Wie geht's jetzt weiter? Bestelle dein Haus. Jesus hat sich aufgeopfert am Kreuz für seine Familie, für seine Mutter. Johannes, sorg du für diese Mutter. Und du siehst, die Apostel haben die Maria aufgenommen, als sie am Pfingsttag beieinander waren. Da heißt es, die 120 beieinander. Und Maria war auch dabei. Er war für andere da. Er war selbstlos, kein Egoist. Jesus war sehr edelmütig, machte sich mit den anderen Menschen solidarisch, ob sie mit ihm einverstanden waren oder nicht, ob er, ja, er hat sie angenommen, er hat in seiner Jüngerschaft Zeloten gehabt, Pharisäer gehabt, er hat Zöllner gehabt, er hat all diese Leute in seiner Umgebung gehabt. Und er hat gesagt, Leute, haltet zusammen, ihr seid jeder anders. Der Zelote will Reich Israel, der Zöllner, was macht er? Er arbeitet mit den Römern zusammen oder hat zusammengearbeitet. Ja, all diese Leute waren in der Jüngerschaft Jesu. Einfache Leute, komplizierte Leute. Und er war die Verbindung, die hat die Mitte hergestellt. So, Jesus war solidarisch mit den Leuten. Er wollte nichts Extravagantes sein. Er ließ sich taufen, wie alle anderen auch. Und so weiter, obwohl er keine Sünde gemacht hat, der sagt, es gebührt, alle Gerechtigkeit vor Gott zu erfüllen. Ich lasse mich taufen. Er nahm keine Rücksicht auf sich selbst. Nur nebenbei. Er war Gott gehorsam. Ja, was denken die Leute, wenn ich mich als Heiliger taufen lasse? Ihm war die Meinung der Leute vollkommen Schnuppe. Er war Tag und Nacht dienstbereit. Wie ein Arzt, wie ein Seelsorger. Er sprach mit dem Nikodemus in der Nacht, hatte mit ihm ja, Mitgefühl, verstand ihn. Und du bist ein Lehrer in Israel und du weißt es nicht. Er hat die Menschen hochgeachtet, hat sie nicht runtergeputzt, du Dummkopf. Er hat sogar gesagt, du sollst zu deinem Bruder, zu deiner Schwester nicht sagen, du Narr. Und wer da sagt, der ist höllischen Feuers schuldig. Er hat sogar Zeit genommen, sich in der Mittagssonne sich am Brunnen zu setzen, um der Samariterin zu dienen. Und darum versteht man, dass die Leute damals Jesus für verrückt erklärt haben. Du bist wahnsinnig. Seine Mutter, seine Brüder haben gesagt, komm zurück. Sei nicht so übertrieben, überspannt. Er hat sich Zeit genommen für die Menschen. Sogar von seinem Haus, da wahrscheinlich ein gemietetes Haus irgendwo in Kapernaum gehabt. Und das Haus war belagert von lauter suchenden, fragenden Menschen. Da war alles voll. Dann wird ein Lahmer gebracht zu Jesus und er kommt nicht durch. Da wird sogar das Dach abgedeckt und zu den Füßen Jesu wurde dieser Kranke niedergelassen. Sein Haus wurde beschädigt. Nur deswegen hat er, ja, ist er dann ausgezogen und ich lese nirgendwo, dass er sich nochmals in Kapernaum niedergelassen hätte. Sein Haus wurde beschädigt. Nur im Dienst für andere. Manche haben schon Schiss, wenn Teppich, Perserteppich in der Wohnung ist, der wird zertreten und zertrampelt. Verstehst, wenn fremde Leute kommen, wenn wir dort Hauskreis machen. Weißt du, die Leute sind so aufs Äußerliche. Was passiert? Da wird mal in der Couch durchgesessen. Oder was? Ja, zertrampelt, ausgetreten. Aber das Irdische vergeht. Und bei Jesus ging der Mensch vorne an und nicht die Gegenstände und nicht das Materielle. Der normale Weise ist, ja, der Mensch, dem anderen Menschen gegenüber ein Wolf. Weißt du, Nächstenliebe, da ist nichts drin, dass sich einander anzunehmen, sogar sein Esel, wie der Samariter, dem Verletzten zur Verfügung stellt. Mein Auto, verstehst du, wenn das wird mit Blut verschmiert und was weiß ich, was da alles noch passiert, wenn ich den jetzt ins Krankenhaus fahre. Ich weiß, manche Leute, die reden von Hilfsbereitschaft, aber sie sind nicht hilfsbereit, wenn es darauf ankommt. Ja, sie sind nicht hilfsbereit. Jesus überwand die Grenze zu anderen Menschen. Er lehrte das auch. Und er sagte, es ist so wichtig, die Nächsten lieben. Ihr könnt Gott nicht lieben, wenn ihr nicht euren Nächsten liebt. Der Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf, ein Egoist. Auch die frommen Juden waren nicht besser. Deshalb fragt dieser Pharisäer, wer ist mein Nächster? Nicht der, der in den Tempel geht, aus meinem Lieder, unser Lieder singt, unser Glaubensbekenntnis spricht. Pass auf, das ist ganz wichtig. Jesus hat keine Grenzen gezogen zwischen der Rasse. Ihm waren gerade die Samariter sehr willkommen. Die Juden liebten nur ihre Artgenossen, nur ihre Volksgenossen, ihre Glaubensgenossen. Ich liebe nur die Evangelischen, die Katholischen, die können mir gestohlen bleiben. Oder der andere sagt, ich liebe nur die Katholischen. Oder ich liebe nur die Christen. Aber die Moslems sind mir vollkommen Schnuppe. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Das hat Jesus gesehen. Sie waren eingeschränkt, die Juden damals. Und sie haben es nicht begriffen, was Jesus wirklich wollte. Sie hassten den Fremden. Sie dachten, beteten und sagten: Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin, dass ich nicht als Heide zur Welt gekommen bin und so weiter. Und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner hier, sogar mein eigener Volksgenosse, der mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Sie hassten alle Fremden, gingen an den Hilfsbedürftigen vorbei, machten einen großen Kreis um Samaria. Wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Die haben nur die 5 Bücher Moses. Die haben nur Kindertaufe. Die haben nur Konfirmation, verstehst du? Weißt du, die haben nicht das volle Evangelium. Wir haben das volle Evangelium. Weißt du, das ist Religion. Jesus sagt, schaut weg von der Religion. Die Rabbiner lehrten, wenn der Messias kommen wird, er wird scharf sein, streng. Er wird zu allen Völkern dieser Welt, zu den 70 Völkern dieser Welt, er wird sehr radikal sein, aber er wird zart und nett und süß zum Volk Israels sein. Glaubt doch nicht, wenn Jesus kommt, dass er Unterschiede macht. In meiner Bibel heißt es, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Sie sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollen. Auch der Jude. Auch für den Juden gibt es keinen extra Weg der Erlösung als Jesus Christus. Ja, und die Rabbiner sagen, er wird mild sein zum Volk Israel. Und vielleicht noch auch mild noch zu denen, die sich zum Judentum bekehren als Proselyten. Und Jesus sagt, hört mal zu, ich habe noch andere Schafe in einem anderen Stall. Nicht nur hier in Palästina. Nicht in diesem Judenstall. Johannes 10, Vers 16. Ich habe noch andere Schafe. Verstehst du? Hier hört die jüdische Beschränkung auf. Diese völkische Einengung. Diese jüdische Exklusivität. Jesus war revolutionär. Wie glaubwürdig war Jesus? Verstehst du? Er hat Kopf und Kragen riskiert, damals in jener Zeit, unter diesen Extremisten. Und diese Extremisten gibt es überall. Wenn ich an die Moslems denke, verstehst du? Nur wir. Die ganze Welt muss islamisiert werden. Nein, die müssen alle Jesus annehmen. Jesus nimmt sich der einzelnen Menschen an, ohne Rücksicht auf der Rasse, ohne Rücksicht auf den sozialen Stand. Er spricht mit dem Bettler genauso wie mit dem Kranken, mit dem Reichen, mit dem Zöllner. Er bleibt sogar stehen bei diesem Zachäus und ruft, komm runter, ich will zu dir einkehren. Lukas 18, Vers 40. Er bleibt sogar stehen bei dem Taubstummen. Das war Jesus. Deshalb ist er für mich glaubwürdig. Er ist anders als Mahatma Gandhi, als der irgendwie so ein Atheist, der nur gut Mensch ist, verstehst du, nur das Gute sucht. Er war so revolutionär. Er bleibt bei dem Taubstummen stehen, Markus Kapitel 7, Vers 33. Und es verdrießt ihn nicht, mit ihm eine Zwiesprache zu führen. Da macht er es so, verstehst du? Denn er konnte nicht hören und er konnte nicht sprechen. Also Zeichensprache. Das Einzige, was er konnte sehen, willst du das und willst du das und so weiter. Einfach diese Zeichensprache. Jesus ist ein Menschenfreund, Heilsbringer, Wohltäter gewesen. Und er offenbart das Vaterherz Gottes der Menschheit und macht Gott uns glaubhaft, dass ich an Gott glauben kann. Ich kann an Gott nicht glauben, den ich nicht sehe. Aber ich kann an Jesus glauben, der hier auf dieser Welt war, der hier gelebt hat, der hier gearbeitet hat, der hier Spuren zurückgelassen hat, der hier Liebe geübt hat. Und 1. Korinther 13, lesen wir mal, da heißt es, die wahre Liebe glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Und der hat das alles gehabt. Er glaubt an die Zukunft des Menschen, nicht nur was gerade ist. Das ist das Schöne dabei an Jesus. Er glaubt an die Zukunft des Menschen. Bei ihm galt nicht, was der Mensch gerade ist oder was gerade hat, sondern was die Gnade Gottes aus ihm wirken kann. Und viele, die blind waren, die arm waren, die Bettler waren, überall in der Bibel, in den Evangelien, wo da ein Name ist, nicht nur so anonym, er glaubte auch, nein, wo ein Name ist, Bartimäus oder wie auch immer heißen mögen diese Leute, das sind Evangelisten, Prediger geworden, sogar Säulen in der Gemeinde. Diese Namen waren bekannt. Jeder wusste, wer dieser und jener ist, wer der Zachäus ist, wer der Bartimäus ist. Es ist nicht nur zufällig, dass diese Namen berichtet sind. Diese Namen haben eine tiefe Bedeutung, Zusammenhang. Sie sind Nachfolger Jesu geworden. Bei Jesus war es so wichtig, dass die Gnade Gottes aus den Menschen was machen kann, dass die Gnade Gottes einen Menschen adelt und nach vorne bringt. Jesus wertete die Menschen auf, den Lumpen, ich denke nur den Schächer, den Samariter. Er wertete die Menschen auf, hat die Menschen nicht erniedrigt und sie fertig gemacht. Nein, er hat aus jedem Menschen einen Michelangelo und einen Beethoven gemacht. Halleluja. Einen Künstler und einen Musiker. Er glaubte und hoffte, dass aus den Menschen noch was werden kann, dass Gott was aus diesen Menschen machen kann, dass der Mensch eine Aufgabe hat, eine göttliche Aufgabe, eine göttliche Dimension hat. Und er starb, wie manche Leute behaupten, nicht an einem gebrochenen Herzen, sondern er starb aus Liebe für die Menschen, weil er in die Menschen was investieren wollte. Wie glaubwürdig ist Jesus? Jesus tat seine Wunder, um den Menschen um die Menschen aufmerksam zu machen auf ihn, damit die Menschen mal stillstehen und still zuhören. Die Heilungen Jesu in der Bibel, was wir haben in den Evangelien, waren nur Reklame für Jesus. Dass die Leute aufhorchen, aha, da passiert was, da ist was los. Und dann blieben sie stehen und sie wollten mehr wissen. Sie wollten mehr wissen. Die Wunder waren nur Zeichen, damit die Leute stehen bleiben. Halt, hier wird jemand geheilt. Und da heißt es weiter hier in der Bibel, als Jesus weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien, du Sohn Davids, erbarm dich unserer. Matthäus 9, Vers 28 und folgende Verse. Und als er ins Haus kam, traten Blinde zu ihm und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Und da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Er hat nicht gesagt, ich heile euch, sondern euch geschehe nach eurem Glauben. Jesus hat kein Interesse gehabt, die Leute irgendwas aufzuschwätzen. Nein, dir geschehe, wie du glaubst. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, dass es niemand erfahre. Keine Reklame. Aber sie gingen hinaus und sie verbreiteten die Kunde von ihm im ganzen Land. Typisch. Du musst nur verbieten und die Leute machen es. Das hat der Herr Jesus auch schon gewusst. Als diese nun hinausgingen, siehe, da brachten sie zu ihm Menschen, der eine war stumm, der andere war besessen. Und da er Dämonen ausgetrieben hatte, redete der Stumme, dass sie erstaunt waren. Und das Volk verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel geschehen. Dass ein Stummer, dass der Dämon auswirbt und dieser stumme Geist den Menschen verlässt und er spricht. Aber die Pharisäer, die sind immer schlauer. Durch den Obersten der Dämonen treibt er diese Dämonen aus. Jesu Wunder gingen weit über die jüdische und heidnische Wundertäter hinaus. Es waren keine Zaubereien, keine Tricks. Sie dienten eigentlich ausschließlich der sittlichen Ziele und der Liebe und der Ehre Gottes. Gib Gott die Ehre. Danke Gott. Ja, das hat, was Jesus getan hat. Er heilte und lehrte. Und so haben die Evangelisten auch geschildert und sein Tun gekennzeichnet. Er lehrte und heilte. Ja, die Dämonen sollen ausfahren. Und das Krankheitsbild und Sündenelend oder das Krankheitselend und Sündenelend hängen zusammen. Leibesnot und Seelennot hängen zusammen. Und deshalb, wenn das eine aufgehoben wird, wird auch der Leib geheilt. Dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus nahm sich beide an, der Seele und des Leibes. David Livingstone hat einmal gesagt, Gott hat seinen eingeborenen Sohn gesandt und er wurde Missionar und Arzt. Gott wurde Missionar und Arzt. Die Macht ist immer böse. Auch diese ganzen Autoritäten, die politischen Mächte, die fordern nur Opfer. Und die ganze Menschengeschichte ist geprägt von Blut und Tränen. Aber Jesus, es ging nicht darum, er hat sein Leben gelassen und sein Blut fließen lassen. Jesus spielte nicht den großen Max, der große Herr und so weiter. Nein, Jesu Sinn war dienen und nicht herrschen. Dienen hat seinem Leben Sinn gegeben. Er hat wohlgetan, heißt es immer wieder. Jesus ging es um die Erhaltung des Lebens. Jesus stellte seine Macht und seine Liebe im Dienst des Menschen. Ich bin hergekommen, zu erlösen und frei zu machen und selig zu machen, was verloren ist. Er zog umher und hat den Menschen geholfen, die vom Satan überwältigt waren, die das eingesehen haben, dass sie von Satan überwältigt waren. Viele Menschen denken, ja, das bin ich, das ist mein Charakter. Aber Jesus hat gezeigt, was die Leute kaputt macht, wo Satan die Menschen angreift, wo er sie unterdrückt. In den Evangelien überwiegen die Heilungswunder Jesu, seine Dienst und seine Botschaft. Nachher machen es dann die Apostel nachher weiter in den Episteln. Aber zuerst einmal, Jesus hat mal aufgerufen und aufgerissen. In ihren Nöten brauchten die Menschen Heilung, Hilfe, göttliche Hilfe. Und Jesus holte die Menschen immer da ab, wo sie waren. Das ist so schön und interessant zu sehen. Glaubwürdig. Wie glaubwürdig ist Jesus? Jesus hat seine Macht auch noch an vielen anderen Stellen offenbart, wo man den Glauben festigt und stärkt. Wenn er das kann, kann er auch das andere noch. Wenn er ein Wunder kann, kann er auch noch mehr Wunder. Und deshalb, wenn er dir einmal geholfen hat, kann er dir immer helfen. Das müssen wir nur erleben, nur Gott eine Chance geben. Die meisten geben Gott keine Chance. Aber bei Jesus hat auch noch in vielen anderen Situationen seine Allmacht erwiesen, ohne groß zu aufzutrumpfen. Zum Beispiel, als er die 5000 Menschen speiste, als er den Sturm stillte, als er da die Panne in Kana begegnete, Wasser in Wein verwandelte, als er im Trauerhaus bei Jairus und bei diesem Jüngling von Nain und in Bethanien beim Lazarus war, da hat er Menschen geholfen und bewiesen, weint nicht, Leute, gib die Hoffnung nicht auf. Die Liebe beherrschte seine Wunder. Jesus weinte sogar am Grab des Lazarus, muss ich vorstellen. Er, der Sohn Gottes, weint, ist traurig. Und er berührte die Kranken und er berührte sogar die Leichen. Und im Judentum, ganz besonders beim Jairus, der war ein Synagogenvorsteher, ein ganz frommer, dieser Jairus, und sein Töchterlein ist gestorben und er nimmt dieses Töchterlein an der Hand und weckt sie auf. Eigentlich, ja, da durfte der Herr Jesus und der Jairus nicht mehr eine ganze Woche die Bibel lesen in der Synagoge, weil sie sich verunreinigt haben. Aber Jesus hat sich nichts daraus gemacht. Ja, bei Jesus war das Berühren des Kranken keine Schande, kein Verbrechen. Und auch nicht das Berühren eines Taubstummen oder irgendeines Blinden oder eines Aussätzigen. Ich werde nie vergessen, als ich in Indien bin und ich predige in der aussätzigen Kolonie. Und dann hat Gott mir gesagt, mach deine Bibel zu, tu das, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Und habe dann den Leuten, jedem Einzelnen, was dort war, einen Dollarschein gegeben, damit sie sich was kaufen können, obwohl dort kein Geschäft war im Dschungel oder in diesem Busch. Aber ich bin auf die Leute zugegangen und zuerst habe ich gesagt, ich möchte das tun, was Jesus auch mit den Kranken, mit den Aussätzigen getan hat. Er hat für sie gebetet und dann fing ich an, für die Aussätzigen die Hand aufzulegen. Und da zieht mich sogar der indische Bruder, ein Pastor, der mich begleitet hat, der zieht mich zurück und sagt, Pastor, das kann man hier in Indien nicht machen. Und ich habe es doch gemacht und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Da sind Leute erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Ich sehe heute noch eine Frau ohne eine Hand, nur den Knochen, empfängt den Heiligen Geist, lobt und preist Gott. Verstehst? Und dann durfte ich jedem eine Dollarnote als Geschenk geben. Denn nicht, dass das heißt, die Weißen kommen und die kassieren alles dort ab. Nein, ich habe nichts kassiert, sondern ich habe investiert. Investiert. Und das hat auch Jesus getan. Er hat in die Menschheit investiert. Jesus hat mit der Tradition gebrochen, damals, beim Jairus ganz besonders, mit der Synagoge. Ja, er hat der Bus gebrochen. Und er hat gesagt, Menschen sind wichtiger als der Sabbat. Menschen sind wichtiger, denn er hat sogar ein Tier verglichen. Selbst ihr würdet ein Tier retten, wenn es in der Grube fällt, auch am Sabbat. Ihr würdet es nicht verrecken lassen. Und sollte ich nicht den Menschen dienen? Jesus liebte die Menschen selbstlos. Die Menschen waren ihm wichtiger als religiöse Praktiken und Pflichten. So wie dieser Rabbi, was ich hier erzählt habe, am hohen Feiertag, der hat sogar das Kind eingeschläfert und dann ging er erst zur Messe, zur Andacht. Mein Thema ist, wie glaubwürdig ist Jesus? Jesus ging in erster Linie um die Seele des Menschen, denn er sagt klipp und klar, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Auch wir wollen und sollen Prioritäten setzen in unserem Leben. Geschwister, es ist mir so wichtig, aus dieser Ja, nicht nur, dass Jesus glaubwürdig ist, auch wir müssen glaubwürdig sein in unserem Leben, dass wir das ausleben, was wir glauben, nicht nur bla 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 bla, sondern auch wirklich praktizieren, ihm ähnlicher werden. Und das eine, worauf es wirklich ankommt und was wichtig ist, sind Prioritäten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was das auch immer ist. Eine kleine Geschichte zwischendurch. Bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris, da war eine US-amerikanische Botschaft bei 4-Mann-Kanu-Rennen und so weiter. Und diese Geschichte hat mich tief bewegt. Ich musste fast weinen, als ich diese Geschichte gelesen habe. Und da war ein Mitglied dieses Teams, ein junger Mann namens Bill Evans. Und als diese Spiele dort stattfanden und als er da rudern sollte und so weiter, aber in dieser Zeit sollte seine Frau ein Kind zur Welt bringen. Und das war immer ein Zwiespalt. Was mache ich? Werde ich hier in der Olympiamannschaft kämpfen oder werde ich bei meiner Frau daheim bleiben und dass meine Frau das Kind zur Welt bringt? Und seine Frau hat sogar ermutigt und sagte, mach das, du hast dafür gelebt, du hast dein ganzes Leben lang trainiert jetzt für diese Goldmedaille, geh mal und so weiter. Seine Frau hat gesagt, geh. Und dann hat er sich hin und her gekämpft und gerungen mit sich selbst und hat er gesagt, ich ziehe mich zurück vom Team, ich bleibe bei der Entbindung meiner Frau. Und ja, die Goldmedaille hat seine Mannschaft gewonnen in 1924, aber er hat sich zurückgezogen und das erste Kind kam zur Welt und Bill war klar, mein Platz ist nicht in der Olympiamannschaft, mein Platz ist an der Seite meiner Frau. Was ich heute sagen will, Beziehungen gehen vor und das war auch bei Jesus so. So, Beziehungen hatten eine höhere Priorität bei diesem Bill Evans, als mehr sogar als die Goldmedaille zu gewinnen. Und die Spiele waren vorbei. Aber Bill behauptete, ja, ich habe es gut getan. Das war meine Entscheidung. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, was das alles soll. Und er hat weiter Sport betrieben, aber ja, er ist nicht der Medaillengewinner. Bill war anwesend bei der Geburt seines kleinen Jungen. Den nannte er Frank. 28 Jahre später, 1952, erhielt Bill Frank ein Telegramm aus Helsinki, Finnland. Und in diesem Telegramm stand drin, 1952 von diesen Olympischen Spielen, lieber Papa, vielen Dank, dass du darauf gewartet hast, dass ich 1924 geboren wurde. Ich komme mit der Goldmedaille nach Hause. Eigentlich hättest du sie verdient. Frank Evans holte die olympische Goldmedaille im 10.000 Meter Kanu-Event nach Hause. Und er wollte mit dieser Medaille besonders seinen Vater ehren. Du hast auf deine Träume verzichtet. Du hast eine Priorität in deinem Leben gesetzt. Deine Frau und mein Leben war wichtiger als die Olympischen Spiele. Nur nebenbei, richtige Prioritäten setzen bringt letztendlich die größte Belohnung. Das will ich hier ganz bewusst sagen. Ich weiß nicht, wen es betrifft oder wem was zu sagen hat. Wir sind hier auf dieser Welt, Prioritäten zu setzen. Und was sind unsere höheren Prioritäten in unserem Leben? Was ist das? Und Jesus sagt, liebet den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Liebe den Herrn. Und dies ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist aber, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, 37. Gott über alles zu lieben. Andere selbstlos zu lieben. Da beginnt, und das beginnt in der Familie. Das beginnt nicht irgendwo auf der Straße. Das beginnt nicht in der Gesellschaft. Das beginnt zu Hause. Deine Familie. Was nützt es? Du evangelisierst die ganze Welt und deine Familie geht vor die Hunde. Die obersten Prioritäten sollten unsere Familie sein. Und Jesus sagt, wenn du mich liebst, halte meine Gebote, Johannes 14, 15. Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Und das sind diese beiden Gebote, die so wichtig sind. Gott lieben von ganzem Herzen. Und die Liebe zu Gott muss uns motivieren. Die ist wichtiger als Goldmedaille. Und Jesus hat sein Leben gerade dieser Liebe unterworfen, anderen zu helfen, das war sein seine Freude, seine Lust, glaubwürdig und glaubhaft zu leben. Er wollte Gott repräsentieren, den Menschen, das ist mein Vater. Und so wie Frank Evans, mein Vater verdient diese Goldmedaille. Der hat für mich verzichtet, damit ich das bekomme und so weiter. Wenn wir was verzichten, wenn wir etwas geben, bekommen wir hundertfältig wieder zurück. Wie auch immer. Und wenn nicht in diesem Leben, dann spätestens im anderen Leben. Die Liebe zu Gott war bei Jesus die treibende Kraft. Wie glaubhaft ist Jesus? Motiviert er auch uns? Sind wir in seinen Fußspuren? Bestimmt auch die erste Liebe, unsere Liebe, unser Leben. In 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder Schwester, der ist ein Lügner. Ich muss vorstellen. Denn wer seinen Bruder nicht liebt oder seine Schwester, denn er sieht, wie kann er Gott lieben, denn er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm empfangen. Das geben die Apostel weiter, dieses Gebot hier. Also, es ist zuverlässig, was sie überliefert haben, was sie geschrieben haben. Wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. Bei Gott gehen Menschen vor Sachen. Auch bei Jesus. Und soll auch bei uns so sein. Bei uns sollte, ja, Menschen vor der Arbeit gehen, vor der Kirche, vor der Gemeinde, vor dem Beruf, vor dem Besitz, vor unseren Hobbys und Interessen, vor unserer Gesundheit, vor unserer Freiheit, was auch immer sein mag. Ja, vor dem Internet, vor dem Smartphone. Ja, uns muss wichtiger sein, die Beziehung. Aber wenn ich heute anschaue, die Beziehungen werden durch Smartphones und so weiter zerstört, zerhackt. In Sprüche 23, Vers 4 lesen wir, das gilt allgemein für verschiedene Situationen, was der Salomo hier schreibt, Kapitel 23, Sprüche 4. Da heißt es, überarbeite dich nicht, um Reichtum zu bringen, da verzichtest, oder dass du auf deine Klugheit verzichtest. Überarbeite dich nicht, ich werde nicht vergessen, ich bin junger Pastor in Stuttgart. Und dann kommt unser Bruder, älterer Bruder, der ist über 80 Jahre alt, und sagt, Bruder Matthäus, der Herr hat heute Nacht zu mir gesprochen. Und er steht vor dir, aber ich traue mir das nicht zu sagen. Und er sagt, Otto, sag, was der Herr dir gesagt hat. Und er sagt, Bruder Matthäus, ich muss dir eines sagen, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Weißt du, was das heißt? Ich habe Freiversammlung gehalten, ich habe Bibelstunde gehabt, ich habe Jugendstunde gehabt, ich habe Gebetsstunde gehabt, ich habe Evangelisationsversammlung gehabt, ich habe Gottesdienste gehabt, ich habe zwei Gemeinden gehabt oder drei sogar in der Zeit. Du zerarbeitest dich in der Menge deine Wege. Und weißt du, was ich gemacht habe? Die Hälfte zusammengestrichen. Und ich habe gemerkt, meine Seele und meine Familie hatten Vorrang. Die sind wichtig. Die Hälfte zurück. Deshalb überarbeite dich nicht, versuche nicht mit aller Gewalt reich zu werden oder schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld Putsch. Ja, und was du gewonnen hast, so ist zerronnen. Isst nicht mit einem Geizhals zusammen und selbst wenn er sagt, lass dich schmecken, oh iss und so weiter, nein, du in Wirklichkeit gönnte dir gar nichts, sagt hier die Geschichte, verstehst? Lass dich nicht irgendwie irritieren. Lebe mit der Wirklichkeit. Sobald er merkt, dieser Geizhals, kommt das Essen wieder bei dir hoch. Oder sobald du das merkst, kommt dir das Kotzen hoch. Weißt du, dann, seine friedlichen Worte sind nur Lug und Trug. Versuche nicht einen Dummkopf zu belehren. Oder etwas zu erklären, heißt es hier bei mir in dieser Übersetzung. Er wird deinen guten Rat ohnehin nur verachten. Versetze deine Grenzsteine nicht. Mach den Weisen niemals ihr Eigentum streitig, was einem Weisen gehört, das überlass dem Weisen. Denn in Gott haben sie einen starken Beschützer, der Weise, die Witwe, der Kluge, dem von Gott Gelehrte und Geführte und so weiter. Gott ist ihr Beschützer. Sei offen für Ermahnungen und hör genau zu, wenn du etwas lernen kannst. Das sind gute Ratschläge für ein gutes, positives Leben. Und so war Jesus auch. Er hat sich sagen lassen, ja, ich gehe nach Hause zum Papa und Mama Und da heißt es, und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Jesus ist nur Jesus geworden, weil er zuerst mal selber 18 Jahre lang gelernt hat und gedient hat in Nazareth und gehorsam war und nicht groß missioniert hat, zuerst mal gelebt. Und Geschwister, das ist das Wichtigste, worauf es ankommt, dass wir leben. Beziehungen sind wichtiger als Recht zu haben. Ich habe Recht. Beziehungen sind wichtiger als Erfolg zu haben. Beziehungen sind wichtiger als sich zu überarbeiten, zu stressen und fertig zu sein, ausgebrannt sein. Beziehungen sind wichtiger als hart zu arbeiten. Wir sollen hart arbeiten, ihr Lieben. Aber wir sollten das Wichtigste nicht vernachlässigen. Was ist das Wichtigste? Familie und meine Seele. Menschen, die etwas übertreiben, die werden nicht vom Heiligen Geist geleitet, sondern vom Teufel getrieben. Beziehungen sind wichtiger, als seine Ziele zu erreichen, sich zu profilieren. Beziehungen sind wichtiger als alles Können und Verstehen, als Vergnügen, als Perfektionismus, als große Opfer zu bringen. Lies mal 1. Korinther 13. Nur ausdrucksweise. Alles hört da auf. Zungensprache hört auf. Alles Erkenntnis hört auf. Alle Wunderkräfte hören auf. Und so weiter. Das Einzige, was bleibt, ist Liebe. Selbst wenn du könntest Berge versetzen, dann hättest du Liebe nicht. Alles für die Katz. So viele opfern ihre Ehe, ihre Kinder, ihre Beziehungen, ihre Gesundheit für den Materialismus. Und sie vergessen und verpassen dabei das Wichtigste im Leben. Was sind die wichtigsten Dinge im Leben? Bei vielen kommen sogar Beziehungen zu Gott zu kurz. Oder die Beziehung zu Gott zu kurz. Weil sie sich überarbeiten. Es ist gut, zu arbeiten, motiviert zu sein, hart zu arbeiten, aber das Übertreiben ist eine Sünde, das Übertreiben. Bis zu einem gewissen Punkt, sollen wir arbeiten, aber dann sollten wir wissen, wo unsere Grenze ist. Deshalb hat Gott gesagt, du sollst den Feiertag heiligen, also du sollst Pausen einlegen, was es auch immer sei. Pausen für deine Kinder, für deine Familie, für deinen Partner, für deinen Glauben, für deine Gesundheit. Pausen. Und wir haben diese Geschichte von Ananias und Sapphira in der Bibel. Die sind gestorben an Übertreibung. Sie haben den Geist aufgegeben, weil sie übertrieben haben. Bring dein Leben ins Gleichgewicht, ins rechte Lot. Nimm die Zeit und nicht das Leben. Und Jesus hat sich Zeit genommen und hat sogar gesagt, das passt ja sogar hier im August, im Urlaubsmonat, ruht ein wenig. Macht Pause, geht in Urlaub. Oder macht das und macht dieses. Ruhe ein wenig. Überschätzt dich nicht. Übernimm dich nicht. Überarbeite dich nicht. Auch nicht für Gott. Und das war für mich eine Botschaft. Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und er hat gesagt, Otto, ich habe es verstanden. Und ich weiß auch, was ich machen muss. Und weißt du, wir müssen an den Beziehungen arbeiten. Und bei den meisten Leuten stimmt es an den Beziehungen nicht mehr. Ihr Leben ist verpfuscht. Sie fragen, was habe ich falsch gemacht? Deine Beziehungen, du bist vielleicht äußerlich perfekt und so weiter, aber da stimmt etwas nicht. Denke hier an Bill Evans. Ihm war seine Frau und die Geburt seines Kindes wichtiger als die Goldmedaille. Was ist uns wichtiger? Eine Seele eines Menschen ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. Eine Seele, was du für einen Menschen getan hast, das hast du für die Welt getan, für das Universum getan. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist uns zeigst, was die Prioritäten sind, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du durch den Heiligen Geist all die Kinder Gottes leitest, dass sie sich nicht zerarbeiten in der Menge ihrer Wege, nur dass sie wahre Schätze sammeln, die im Himmel sind, wo kein Dieb nachgräbt und wo kein Rost kommt und wo keine Inflation hinkommt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die wahren Werte zeigst. Du hast es uns vorgelebt und Herr, ich danke dir, dass ich erkennen und erleben durfte, dass du glaubwürdig bist, dass ich mich auf dich verlassen kann und was du sagst, das stimmt. Das hast du mit deinem Leben, mit deinem Blut unterschrieben und es ist wahr. Es ist kein Zufall, nein, es ist die Wahrheit und du hast es mit deinem Leben unterzeichnet. Oh Herr, ich danke dir, dass wir Zeugen sein dürfen deiner Macht und deiner Herrlichkeit. Nicht, was die Leute mir erzählt haben, sondern ich bin selbst inne geworden, dass du der Sohn des lebendigen Christus bist. Und dein Geist, dein Heiliger Geist, hat es mir offenbart. Ich danke dir. Und es gibt vielleicht noch Menschen, die das noch nicht haben. Zeig es ihnen. Heiliger Geist, gehe durch die Runde zu all den Hörern, die jetzt das Wort hier im Internet oder wo auch immer hören, dass dein Geist diese Menschen berührt und sie erweckt werden und sie wieder Beziehungen aufbauen in ihrem Leben. Danke, Herr Jesus. Amen.